Deutschlandfunk, Börse.
Und wie kommen nun BIP und IFO an der Börse in Frankfurt am Main an? Mit dieser Frage begrüße ich Dorothee Holz in unserem Börsenstudio zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett. Wie also, Frau Holz, fallen die Reaktionen aus?
Ja, Hetzke, die Börse hat die Schreckenszahlen des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal eigentlich längst abgehakt, dass der Einbruch mit 9,7% nicht ganz so schlimm ist wie bei der ersten Schätzung. Das spielt hier eigentlich keine Rolle. Viel wichtiger ist da der Blick in die Zukunft. Und da kommt der IFO-Index ins Spiel, denn das Münchner Institut fragt ja explizit nach den Erwartungen in den kommenden 6 Monaten. In den Unternehmen hat sich die Stimmung weiter aufgehellt. Das stützt den DAX, der sich nach dem starken Wochenauftakt nochmal um 0,7% verbessert auf 13.157 Punkte. Es geht weiter aufwärts beim IFO-Index, aber der Wumms fehlt diesmal. Diese Frage ging an David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Jetzt bei dieser Lesung tatsächlich. Wir hatten aber zuvor schon natürlich diese großen Aufholeffekte gehabt und das war der große Wumms. Und da ist es interessant, auch ein bisschen in Details zu schauen beim IFO-Index. Da sehen Sie insbesondere diese Bereiche Dienstleistungen. Die sind wieder da und da ist vor allem der Einzelhandel zu nennen. Und das hilft natürlich, um das Wirtschaftsgeschehen zu stabilisieren.
Sie haben den Einzelhandel genannt. Tatsächlich gibt es da ermutigende Signale, vor allem in der Möbelindustrie. Jeder will sich jetzt schön einrichten. Aber das gleicht doch den Einbruch in den anderen Schlüsselindustrien, Autoindustrie zu nennen, ganz an vorderster Front, bei weitem nicht aus.
Er gleicht es nicht aus, das ist vollkommen richtig. Da hilft natürlich immer ein Vergleich mit anderen Abschwüngen, mit anderen Rezessionen. Und wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, dann hat es auch deutlich länger gedauert, bis sich das erholt hat. Das heißt, mit diesem Vergleich kann man schon eine positive Lesart finden. Corona-Pandemie, ja, es ging stärker runter, aber die Aufholung ist auch sehr viel schneller als in vergangenen Rezessionen.
Da sind Sie ganz auf der Linie mit der Bundesbank, die prognostiziert für das dritte Quartal ein kräftiges Wachstum. Welche Hausnummer geben Sie denn da?
Naja, wir sind jetzt im zweiten Quartal um knapp 10% runtergegangen. Wenn wir 10% raufgehen, haben wir immer noch nicht alles aufgeholt. Wir denken mal, das wird so die Hälfte wird aufgeholt werden. Das heißt 5-6%, das ist schon drin. Das ergibt sich auch relativ einfach dadurch, dass halt ganze Bereiche geschlossen waren und diese jetzt wieder geöffnet sind. Da kann man fast nicht mehr weniger machen. Und natürlich, da kann man davon ausgehen, dass man 5-6% Wachstum hat im dritten Quartal.
Aber verharren wir nochmal bei diesem Gruselkabinett. 9,7%. Einbruch, historisch schlimm, nicht ganz so schlimm wie bei der ersten Schätzung, aber trotzdem Konsum, Export, alles abgrundtief schlecht. Kann man das wirklich schon abhaken?
Die Frage wird sein, wie können Unternehmen das wegstecken? Also kann man diesen Ausfall an Umsatz, kann man diesen Ausfall dann auch an Gewinnen, der Bedienung von Kapital, kann man das wieder aufholen? Und da ist natürlich die erste Voraussetzung, dass man relativ schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückkommt. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man den Unternehmen die gewisse Zeit gibt, das auch wieder aufzuholen. Also nicht hier die Pistole auf die Brust und sagt, ihr müsst das jetzt in 1-2 Quartalen aufholen, sondern ihr habt ein bisschen länger Zeit. Und da kommen natürlich diese ganzen Maßnahmen ins Spiel, die die Fiskalpolitik hier erlassen hat, geholfen hat. Und das wird natürlich helfen, dass Unternehmen eben nicht unverschuldet hier pleite gehen und dann eine zweite Welle des wirtschaftlichen Schadens auslösen.
Aber diese zweite Welle, die wird doch immer, dieser Teufel wird doch an die Wand gemalt. Im Herbst drohe eine Insolvenzwelle. Jedes fünfte Unternehmen könnte pleite gehen. Das ist doch ein riesiges Bedrohungsszenario.
Die zweite Welle, was die wirtschaftlichen Folgen angeht, richtig. Hier ist entscheidend, wie stark wirklich der Staat hier hilft. Und zwar nicht so sehr Unternehmen am Leben zu halten, für die Dauerhaftigkeit, für immer, sondern eben ihnen Zeit zu geben, diese Ausfall an Umsatz und Gewinn wieder gut zu machen.
Also Verlängerung Kurzarbeitergeld eine gute Maßnahme?
Zumindest, wenn man das nicht dauerhaft dann manifestiert, da gibt es natürlich auch die Kosten, die dann da uns zukommen. Und zwar nicht, was diese Ausgaben tatsächlich im Haushalt ausmachen, sondern dass man die Wirtschaft damit lähmt, damit weniger dynamisch macht, weniger flexibel macht. Man kann das durchaus vertreten, dass man ein Kurzarbeitergeld etwas länger zahlt als diese 12 Monate, die angedacht sind. Die Corona-Pandemie war entscheidend und um das wieder aufzuholen, brauchen Unternehmen bis zu 18 Monate, zumindest die guten Unternehmen.
Meint David Kohl, er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär.
Ja, soweit eine Einschätzung und Einordnung zur Lage der Konjunktur in Deutschland und zum Kurzarbeitergeld, was gerade ja schon angesprochen wurde, kommen wir dann gleich nach der Börsenberichterstattung noch einmal. BIP und IFO-Index, haben, Frau Holz, diese beiden Angaben den Euro bewegt?
Nein, die haben den Euro nicht groß bewegt. Der Euro verharrt bei gut einem Dollar 18.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Anleihen gibt es Verluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,49% und Gold hat sich doch recht deutlich verbilligt um rund 20 Dollar auf 1926 Dollar.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir noch auf Einzelbewegungen. Überdurchschnittlich gefragt sind derzeit Aktien des Triebwerkbauers MTU. Was ist der Grund?
MTU ragt mit einem Kursplus von 3% an der DAX-Spitze hervor. Der Triebwerkhersteller, der ja auch die Flugzeugindustrie ausrüstet, gehört ja zu den großen Corona-Verlierern. Aber die Hoffnung steigt, dass es doch bald womöglich ein Gegenmittel gegen das Virus gibt, dass auch schneller Impfstoffe auf den Markt kommen. Das führt dazu, dass Anleger langsam umschichten von den Profiteuren zu den Verlierern, denen man unterstellt, dass sie nach der Pandemie wieder stark aufholen können.
Da ist sie wieder, die Hoffnung. Der Windturbine. Bauer Nordex hat in Brasilien einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Wie reagieren die Anleger?
Ja, das ist ein ganz schön dicker Fisch, den Nordex da an Land gezogen hat. Das Unternehmen hat schon den zweiten Großauftrag aus Brasilien bekommen. Diesmal geht es um 8 Turbinen für einen Windpark inklusive Serviceleistungen für 15 Jahre. Und das ist Anlegern ein Plus von 1,5% wert.
Die Luftverkehrsbranche kritisiert den Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Länder, kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus dem Ausland wieder einzuschränken und für Reisende aus Risikogebieten eine mindestens 5-tägige Quarantäne einzuführen. Zeigen sich die Anleger auch besorgt?
Eigentlich nicht, obwohl die Branche natürlich fürchtet, dass das noch mehr Menschen vom Reisen abhält. 5 Tage Quarantäne, das muss man sich auch erst mal leisten können. Das könnte den Verkehr sogar zum Erliegen bringen, fürchtet der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Aber Lufthansa-Aktien sind sehr gefragt, steigen um 3%. Da kommt sie wieder, die Hoffnung auf ein Corona-Gegenmittel. Und das ist offensichtlich stärker, auch Aktien des weltgrößten Reisekonzerns TUI deutlich im Plus.
Und im Bereich der Softwareunternehmen gibt es Meldungen, die aufhorchen lassen. Was ist da los?
Da kommt es wohl zu einer milliardenschweren Übernahme. Der britische Technologiekonzern Aveva schluckt die Softwarefirma OC Software immerhin 5 Milliarden Dollar. Anleger sind davon sehr angetan. Aveva-Aktien steigen um über 3%.
Dorothea Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main.